Römer Kapitel 10. Ich möchte die Verse 14 bis 17 vorlesen. Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Letzte Woche habe ich erklärt, dass wenn man an Jesus anruft, dass nicht nur ein Übergabegebet ist. Es ist eine Praxis. Es ist etwas, was wir ständig tun. Wir beten jetzt Jesus als Gott an. Es ist Anbetung. Diese Formulierung aus dem Propheten Joel hat mit Anbetung zu tun. Und ihr wisst, in Johannes 4, als der Herr Jesus mit der Frau am Brunnen sprach, hat er ihr klar gemacht, es ist nicht entscheidend, wo man anbetet. Das heißt aber nicht, dass jeder beliebige Ort für Gott gleich wäre. Aber man kann in Jerusalem sein und immer noch nicht Gott anbeten. Oder man könnte an einem anderen Ort sein und auch Gott nicht anbeten. Aber Jesus sagte, der Vater, gemeint ist Gott, der Vater sucht Anbeter. Und nicht irgendwelche, sondern er sucht welche, die ihn in der Wahrheit und in dem Geist, und gemeint ist in dem menschlichen Geist, anbeten. Unsere Anbetung ist nicht in erster Linie emotional. Heute wird es mancherorts Gottesdienste geben, wo die Menschen aufgepeitscht werden und fast in Euphorie getrieben werden durch Musik, auch durch andere Einflüsse. Sinnesorgane werden irgendwie geweckt durch, und schöne Musik ist schön. Schöne Musik kann wirklich, ich sage nicht, dass Musik an und für sich falsch ist, aber man kann ja Samstagabend zu einem Konzert gehen und mit tausenden anderen und Handys mit ihren Lichtern oder früher war es die Zigarettenanzünder und da konnte man dann zehntausende Menschen hier irgendwie zusammen feiern und sie haben eine Euphorie und erleben etwas, was einer religiösen Erfahrung nahe kommt. Und das passiert auch in Religionen, auch in christlichen Kirchen. Aber unsere Anbetung ist nicht in erster Linie Gemüter, Gefühle. Gefühle schwanken. Und das Problem ist, manchmal, wenn die Gefühle nicht mehr auf der Höhe sind, dann denkt man, dass die Beziehung zu Gott auch irgendwie dahin ist. Aber es geht ja nicht um Gefühle. Gestern Abend sprach ich vor einigen Persern und habe ihnen gesagt, es geht ja nicht in erster Linie um Gefühle, sondern um Fakten. Also Gefühle auch nicht körperlich. Wisst ihr, in manchen Religionen, spielt der Körper eine große Rolle bei der Anbetung. Bis hin in die Ausschweifung. Es gab Religionen, es gibt sie wahrscheinlich heute noch, wo Sexualität eine Rolle spielt bei der Gottesanbetung. Man opfert sich den Göttern oder den Priestern. Davon kann man auch in der Bibel lesen. Das hat es gegeben. Man schaut sich nur die Propheten an. Und da sagt der Prophet, Zum Beispiel Jeremia, das habe ich diese Woche gelesen. Ihr entweiht jede denkbare Ort durch eure Unzucht. Und das gehörte zu ihrer Anbetung. Nein, Gott möchte, möchte Anbeter haben, die im Geist, und das hat mit dem Willen und mit den Gedanken auch zu tun. Er möchte mit deinem Willen angebetet werden und mit deinen Gedanken. Du sollst dem Herrn lieben vom ganzen Denken. Und in der Wahrheit natürlich. Es ist schon wichtig, woran man glaubt. Nicht, dass man glaubt, sondern woran man glaubt. Okay, und jetzt ein Nachfolger, ein Gläubiger, ein Christ betet Jesus jetzt an, nennt ihn Herrn und ruft ihn an. Und diese Anbetung Jesu hat eine Vorgeschichte. Und ich möchte euch 4 Voraussetzungen der Anbetung zeigen. 4 Voraussetzungen der Anbetung. Die Anbetung Jesu, erstens, setzt den Glauben an ihn voraus. In Vers 14 steht, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Menschen rufen Jesus an. Am Ende, wenn sie vor Gericht stehen, werden manche Menschen sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes getan? Also Lippenbekenntnis reicht nicht aus. Es gibt Menschen, die sich Christ nennen oder die sagen, dass sie an Jesus glauben. Für manche ist er ein weiterer Gott unter den vielen. Wenn man schon so viele Götter hat, also ein Gott, wenn man fährt, hat man einen Schutzpatrone oder hat man einen Schutzheiliger, einen Heiligen oder einen Schutzgott. Wenn man Gartenarbeit macht, hat man einen Gott dafür. Und es gibt für jeden Anlass einen Gott. Und dann möchte man natürlich auch Jesus dazu haben. Jesus dürfte nicht fehlen. Aber Jesus muss und er will der einzige Gott sein. Nicht ein unter vielen Gleichen. Oder sogar ein, der besser ist als die anderen alle. Lippenbekenntnis allein reicht nicht. Selbst der Glaube könnte mangelhaft sein. In 1. Korinther 15, in Vers 2, steht, es sei denn, ihr hättet umsonst geglaubt. Ich lese euch die Stelle, die ich meine. In Vers 1, 1. Korinther 15, 1 sagt er, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werden, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Der wahre Glaube harrt aus und der wahre Glaube hat ausreichend Inhalt. Und wenn der Glaube an Jesus, zum Beispiel, wenn du Jesus nicht als Gott anerkennst, wäre das ein mangelhafter Glaube. Ich habe einen Bekannten, der würde sich Christ nennen, wenn er aber auch seine Perlen noch in der Hand hält. Also diese muslimischen Perlen, die Kette, die man so betet, die Namen Gottes und so weiter. Also ich habe gesehen, wie er zu dieser Kette greift. Und doch würde er sich Christ nennen. Aber wenn es um die Frage geht, ob Jesus Sohn Gottes ist oder ob Jesus selbst Gott ist, dann, daran würde er nicht glauben, er würde das auch nicht behaupten. Für ihn wäre Jesus vielleicht sogar unter Mohammed natürlich, aus seiner Sicht, aber Jesus ein großer Prophet sein. Ich weiß nicht, vielleicht würde er Jesus sogar als besser sehen. Aber das reicht nicht. Das ist ein mangelhafter Glaube. Die Anbetung Jesu setzt den biblischen Glauben an ihn voraus. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Bekenntnis, Lippenbekenntnis ist nicht ausreichend, sondern man muss auch den biblischen Glauben haben. Dann zweitens, der Glaube an Jesus setzt das Evangelium von ihm voraus. Das Anrufen des Herrn setzt den Glauben voraus. Der Glaube setzt das Evangelium, das heißt die gute Nachricht, voraus. Vers 14 wieder. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Man kann ja an Jesus nicht glauben, wenn man die Information nicht hat. Das müsste uns eigentlich klar sein. Aber wenn wir sagen, dass Jesus der Retter der Welt ist, oder wir sagen, dass alle Menschen, die gerettet werden, durch Jesu Blut gerettet werden, wollen wir aber nicht falsch verstanden werden. Es hat einen berühmten Evangelisten gegeben, der bereit war zu sagen, dass Menschen, die nie von Jesus gehört haben, doch durch das Opfer Jesu errettet werden. Er würde sagen, sie sind errettet durch das Blut Jesu, ohne zu wissen, dass sie es sind. Und das steht nicht im Einklang mit der Bibel. Die Menschen müssen die Kunde von Jesus bekommen. Sie müssen das Evangelium bekommen. Denn der richtige Glaube setzt das Evangelium voraus. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Paulus sagt mit diesen Worten, es ist unmöglich, dass ein Mensch an Jesus glaubt, wenn er nicht das Evangelium zu Ohren bekommen hat oder zu Augen, aber hier heißt es gehört. Nun, ich möchte auch da ein bisschen weilen. Merkt, dass hier die Rede ist vom Hören. Warum hören? Vielleicht, weil nicht alle lesen konnten. Die meisten können hören, also abgesehen von den Gehörlosen. Wer nicht lesen kann, kann immer noch hören. Und das ist gut. Man muss ja nicht gebildet sein, um an Jesus Christus gläubig zu werden. Eine Frau in dem Seniorenheim lehnte das Liedheft ab. Ich bin Analphabet, hat sie gesagt. Na, das hat sie mit einem Schmunzeln gesagt und ich glaube, sie konnte früher lesen. Aber ihre Augen sind nicht mehr die besten. Ich gehe davon aus. Aber sie kann hören und ich hoffe, dass sie auch die Wahrheit gehört hat und daran geglaubt hat. Das weiß ich aber nicht. Es ist durchaus möglich. Dem Herrn sei Dank habe ich den Eindruck, dass einige dieser älteren Menschen ihr Herz dem Herrn öffnen oder er öffnet ihr Herz. Nun, die Rede ist also nicht vom Lesen, sondern vom Hören. Warum hören? Okay, vielleicht, weil nicht alle lesen können, aber vielleicht auch, weil die Wahrheit, also die gehörte Wahrheit ist Wahrheit durch Persönlichkeit. Predigen ist zum Beispiel Wahrheit durch eine Person. Ich stehe hier, und es ist natürlich furchterregend, wenn mein Leben im Widerspruch stehen würde zu der Botschaft, die ich euch geben möchte, wenn meine Person, nun, weil ich ein Mensch bin und weil ich ein Sünder bin, ist das durchaus möglich. Aber wenn meine Person für euch eine Blockade ist, weshalb ihr nicht an Jesus glauben könntet, wäre das ein Problem. Ich muss ein reines Leben haben. Ich muss nicht vollkommen sein, aber ich muss ein reines Leben haben. Ich muss die Kraft Gottes erbeten. Er möchte mich gebrauchen. Und auch wenn unsere Botschaft Christus ist und wir predigen uns selbst nicht, kommt es schon vor, dass wir Beispiele geben aus dem eigenen Leben. Oder ihr kennt mich persönlich und wenn ihr mich nicht leiden könnt, dann wird das euch schwierig machen, schwer machen, offen zu sein für die Wahrheit Gottes. Auch wenn ich nur so wahrheitsgemäß predigen könnte. Einmal habe ich meinen Kindern gesagt, auf jeden Fall einmal habe ich meinen Kindern gesagt, ich muss euch um Vergebung bitten, ich habe es euch nicht leicht gemacht, die richtige Einstellung dem Herrn gegenüber zu haben oder zu behalten. Durch mein Fehlverhalten habe ich es euch nicht leicht gemacht. Sprüche 23, Vers 26 sagt, mein Sohn, gib mir dein Herz. Lass meine Wege dir wohlgefällig sein. Aber wenn meine Wege nicht wohlgefällig sind, ist es sehr schwierig für einen Sohn oder ein Kind, mir das Kostbarste, was er hat, sein Herz, anzuvertrauen. Es ist ein Befehl, aber es ist eine Bitte. Das haben manche schon von mir gehört. Aber hier in diesem Zusammenhang, vielleicht weil nicht alle lesen konnten oder können und vielleicht weil es Wahrheit durch Persönlichkeit ist. Deshalb hören. Wie sollen sie glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Also wir haben dieses Wort hören betont. Nun aber merkt, von dem sie nichts gehört haben. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Merkt jetzt nicht nur das Hören, sondern dass hier die Rede von einer Person ist. Man glaubt an eine Person, nicht nur an Informationen, sondern es ist das Evangelium von Jesus Christus. Es geht ja um eine Person. Es geht nicht nur um ein Credo, sondern um einen Herrn, Heiland, um die Person, die zweite Person in der Gottheit, von der wir heute gesungen haben. Man glaubt an eine Person, weil man von einer Person gehört hat. Es ist wichtig, dass die Menschen von Jesus hören. Heutzutage hört man, ich könnte es kaum vorstellen, dass Menschen nicht von Jesus wüssten, aber wir sind in so einer säkularen Gesellschaft und man will quasi Jesus totschweigen. Nur ab und zu mal sieht man in Fokus oder was auch immer in den Illustrierten auf der vorderen Seite irgendetwas, was Jesus in Frage stellen würde. Warum das? Also wenn er sowieso kein Thema ist, würde man denken, man könnte das doch lassen. Aber nein, irgendwie lässt sich der Name Jesus immer noch Illustrierten verkaufen, auch wenn sie nicht gläubige Illustrierten sind. Also da hatten wir die Anbetung Jesu setzt den Glauben voraus. Der Glaube an Jesus setzt das Evangelium von ihm voraus. Und dieses gehörte Evangelium setzt einen Verkündiger voraus. Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Das steht ja auch in Vers 14. Römer 10, Vers 14. Nun, ihr kennt euch mit der deutschen Sprache viel besser aus als ich. Aber die Kunde, und ich habe nicht gesagt die Kunden oder die Kündin oder der Kunde, sondern die Kunde ist die Botschaft. Und ein Wort, das man immer wieder in der Definition findet, ist Zeugnis. Das ist leider durch eine, ich werde es eine Sekte nennen, Leider ist dieses Wort, dieser Begriff in Verruf gekommen, sodass ich mir überlegt habe, ob ich das überhaupt erscheinen lasse. Wie ihr seht, habe ich mich dafür entschieden, es nicht erscheinen zu lassen, weil unser Projektor nicht funktioniert. Aber die Kunde ist das Zeugnis. Kundmachen ist die Aufgabe eines Kundschafters oder, Entschuldigung, Verkündigers. Kundmachen. Das heißt, es geht ja nicht um etwas, was er sich ausdenkt. Ich setze mich nicht hin und sage, was könnte ich Raffiniertes heute sagen? Welches Thema könnte ich haben, was den Leuten interessant sein würde? Nein. Es geht nicht um das, was ich mir ausdenke oder andere sich ausgedacht haben, sondern es geht ja um etwas, was ausgelegt wird. Ich lege die Schriften aus. Das, was darin ist, soll an die Oberfläche oder soll offenkundig werden. Also die Kunde ist die Botschaft, Kundmachen ist unsere Aufgabe, auch eure. Und ein Verkündiger ist das, was wir die Person nennen oder ein Zeugnis. Und übrigens, dieses Wort Zeugnis ist schon ein guter Begriff, denn was ihr nicht beobachtet oder gesehen habt, erfahren habt, davon könnt ihr eigentlich kein Zeugnis abgeben darüber. Viele Menschen wollen anderen weise machen, obwohl sie etwas nicht erfahren haben. Und es wird nichts bringen. Es ist so wie damals die Priester, die Söhne der Priester, die gesagt haben, ich beschwöre dich durch den Jesus, den Paulus verkündigt. Und ja, ich meine, ich habe irgendwann mal eine Geschichte gehört. Ich glaube, es waren Soldaten in irgendeinem Krieg und da liegt einer im Sterben und er sagt, hilf mir, hilf mir, ich kann dir nicht helfen. Kennst du denn kein Gebet? Nein, aber... Und dann greift er in die Tasche und zieht irgendeine Schrift heraus und er liest ihm das vor und der stirbt, glaubt an Jesus, obwohl der, das ihm vorliest, nicht daran gläubig war. Es könnte vorkommen, es geht ja natürlich auch um die Information, aber meistens ist der Verkündiger schon ein Zeuge dessen, wovon er redet. Wenn nicht, wird das irgendwie unglaubwürdig rüberkommen, denke ich meistens. Dann viertens, der Verkündiger setzt eine Aussendung von ihm voraus. Wie sollen sie, jetzt Vers 15, wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Nun, wenn du vielleicht denkst, meine Gemeinde hat mich nicht entsendet, sollst du trotzdem über Jesus Zeugnis geben. Vielleicht entlasse ich euch heute oder entlässt euch Andy und sagt, geht und verkündet die gute Nachricht oder so etwas. Aber das ist eher informell. Und auch wenn er das nicht erwähnen sollte oder ich das vergesse, das ist unsere Aufgabe. Der Herr Jesus Christus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, dass sie die Nationen zu Jüngern machen. Und wenn du denkst, das war ja nur für die Jünger, die da standen, ist das aber nicht der Fall. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Also die Jünger sind längst gestorben und trotzdem ist das unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe wegen dieser Überlegung. Es ist auch unsere Aufgabe, weil die Welt immer noch diesen Auftrag bedarf. Also die Welt braucht das Evangelium, die Welt braucht Jesus. Und wenn sie nicht seine Nachfolger werden, gehen sie verloren. Also nur logisch gesehen müsste man sagen, der Auftrag ist auch für uns. Manche wollen sich dieser Verantwortung drücken und sagen, nee, ich wurde nicht gemeint. Und sie waschen sich die Hände wie Pilatus in Unschuld, die blutig sind. Hesekiel sagt uns, dass wir die Blutschuld derer tragen, wenn wir es ihnen nicht gesagt haben. Das ist ja furchtsam. Aber Paulus konnte in Apostelgeschichte 20 sagen, weil ich eben treu war und allen verkündigt habe, bin ich von der Schuld aller, von dem Blut aller frei. Das ist ja fast so überwältigend wie die Wahrheit bezüglich der ewigen Strafe. Aber nur weil es unangenehm ist und eine große Verantwortung, bedeutet nicht, dass wir nicht daran glauben sollen oder dass wir das irgendwie verleugnen könnten. Ich weiß, das ist ja eine sehr schwere Verantwortung. Der Verkündiger setzt eine Aussendung voraus. Also die Aussendung kann informell sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Apostelgeschichte 8, in Vers 4, da kam eine große Verfolgung über die Gläubigen zu Jerusalem. Und was passierte? Sie wurden zerstreut, bis auf die Apostel. Die Apostel blieben in Jerusalem, vielleicht ein paar vereinzelte, aber die meisten in der Gemeinde verließen Jerusalem. Das liest man in Apostelgeschichte 13 gleich, nicht 13 Vers 4, sondern 8 Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Gott sagte, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis hin in die äußersten Regionen der Welt. Aber die Christen blieben da in Jerusalem. Es war angenehm, es war schön. Keine hatten Mangel und da waren die Apostel und sie brachen Brot und genossen die Rede, die Lehre der Apostel und das Brotbrechen, habe ich gesagt, und die Gebete und die Gemeinschaft, Apostelgeschichte 2,42, was wir von Andy gehört haben heute. Und zu einer Zeit sagte der Herr, okay, jetzt ist die Zeit hier in Jerusalem zu Ende und jetzt geht ihr hinaus. Und da kam die Verfolgung. Und sie wurden zerstreut und gingen überall, aber dahin, wohin sie gegangen sind, haben sie Jesus verkündigt. Das war eine sehr effektive Methode, aber eine informelle Aussendung. Aber dann hat es auch, und das war die Stelle, die ich fälschlicherweise schon herangezogen hatte, Apostelgeschichte 13, ich lese jetzt die Verse 1 bis 4. Dies ist sehr wichtig, auch für uns heutzutage. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Gott uns, obwohl wir so eine kleine Gemeinde sind, einmal oder mehrmals, immer öfter mal, das Vorrecht gibt, unsere eigenen zu entsenden in den Dienst. Ob es nun erwachsene Männer sind, die an anderen Orten Gemeinden gründen würden, oder ob es Leute sind, die Missionare werden sollen, vielleicht auch in anderen Ländern. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Menachen, der mit dem vier Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist zogen hinab und so weiter. Und Vers 5 sagt, als sie dort angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes. Dies ist eine formelle Aussendung. Diese Aussendung bedeutet, dass sie aus einer Gruppe ausgesondert wurden. Sie bedeutet Aussonderung aus einer Gruppe. Und merkt, was sie gemacht haben. Vers 1 sagt, sie fasteten und beteten. Sie waren auch aktiv. Es gab was Propheten und Lehrer und so weiter. Also sie waren aktive Mitglieder, wahrscheinlich in der Leitung der Antiochischen Gemeinde. Und es ist gut, wenn die Leute, die ausgesandt werden, ihre Erfahrungen auch in der Gemeinde gemacht haben. Sie wissen, was es heißt, zu beten, zu fasten und aktiv zu sein in dem Dienst. Und dann nimmt man einen Teil, eine Mehrheit ist da geblieben. Eine formelle Aussendung sondert eine kleinere Gruppe aus der größeren Gruppe aus. Vers 2. Und diese Aussendung, diese formelle Art von Aussendung bedeutet auch eine Berufung des Heiligen Geistes. Nun, damals hat es Propheten gegeben und Gott konnte durch den Heiligen Geist den Propheten klar machen, was sein Wille war. Das haben wir, möchte ich sagen, in der jetzigen Gemeinde nicht. Wir beobachten das nicht. Wir bitten um Weisheit. Jakobus sagt, wenn es euch an Weisheit mangelt, solltet ihr Gott um Weisheit bitten. Das heißt nicht, geht zu euren Propheten und sie werden euch sagen, wo es lang geht. Eine formelle Aussendung setzt aber die Führung, die Berufung des Heiligen Geistes heraus. Der Heilige Geist sprach, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk. Und diese formelle Aussendung bedeutet, dass die Gemeinde diese zum Werk entlässt oder aussendet, um das Wort zu wiederholen. Vers 2. Sondert mir diese beiden aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also Aussonderung, Berufung Gottes und eine Entlassung. Sie fasteten, beteten, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und die formelle Aussendung bedeutet auch, dass man diese der Gnade Gottes übergibt. Das seht ihr hier nicht, aber wenn ihr das nächste Kapitel, 14, Vers 26 anschaut, Apostelgeschichte 14, Vers 26, werdet ihr sehen, und von dort segelten sie nach Antiochia. Nach einiger Zeit kehren sie zurück zu der sendenden Gemeinde. Sie kehrten zurück nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun, und das ist ja schön, vollbracht hatten. Es ist schön zu sehen, dass wenn Gott uns beruft und die Gemeinde uns entsendet, dass wir eines Tages zurückkehren können und wir können sagen, ihr habt uns dem Werk an oder übergeben, ihr habt uns der Gnade Gottes übergeben und durch seine Gnade haben wir das Werk, wozu wir gesandt wurden, vollbracht. Es ist vollbracht. Könnte man fast sagen. Gott sei Dank, es ist vollbracht. Also das sind Voraussetzungen der Anbetung. Und nur weil ich nicht will, dass ich darüber noch einmal predige, möchte ich, dass ihr seht in den Versen 15 und 16. Jetzt sind wir in Römer 10, 15 und 16. Zwei alttestamentliche Stellen in Jesaja 52 und 53. Nun, wenn wir das nicht vor unseren Augen sehen würden, würden wir nicht erkennen, wie nahe diese beiden Zitate aneinander liegen. Aber das steht im Einklang mit dem Alten Testament, wie geschrieben steht. Also hat es, was wir jetzt tun, evangelisieren, hat einen Bezug zum Alten Testament. Was steht da geschrieben? In Jesaja 52, Vers 7 liest man, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Nun weiß ich nicht, ich glaube, ich habe aus Römer gelesen, aber das ist ein Zitat des Verses Jesaja 52, Vers 7. Nun merkt, lieblich oder schön, wie schön die Füße. Na, ich muss ja nicht immer von dem Seniorenheim reden, aber ich habe eine liebe Frau gesehen und die Durchblutung ihrer Füße, glaube ich, mangelt ein wenig. Und das passiert mit zunehmendem Alter. Ich habe vor einigen Tagen erkannt, meine Füße sehen jetzt aus wie die meines Vaters vor einigen Jahren. So fängt's an. Ja, also Füße, selbst bei den schönsten Menschen, denke ich, sind die Füße nicht das Schönste am Leib. Obwohl ich schon interessante, gute, aussehende Füße gesehen habe. Also wisst ihr, also das wäre ein Thema für sich. Aber ab und zu mal gibt es eine Ausnahme, wo die Nägel wirklich fein gepflegt sind und so weiter. Und da staune ich nur, meine sehen nicht so aus. Und wisst ihr was? Bei diesem Bruder, der die feinen Füße hat, der die schönen Füße hat, das ist ja einer, der wirklich überall evangelisiert, also passt das, fällt mir gerade ein. Ja, also das ist einer, der liebt den Herrn, er ist Feuer und Flamme für den Herrn und er erzählt überall von dem Herrn und seine Füße sehen auch entsprechend aus. Vielleicht ist das mein Problem. Wie lieblich sind die Füße derer? Wisst ihr, die tun manchmal weh. Unterwegs vor ein paar Tagen, Krisha hatte unseren Wagen, war ich unterwegs und habe ihr mein Leid ausgesprochen. Meine Füße tun mir weh. Und damals in der Gesellschaft wurden auch die Füße derer, die evangelisiert haben, staubig. Aber die waren lieblich. Die Füße. Merkt hier nicht, wie lieblich ist die Zunge derer, der spricht, oder dessen, der spricht. Nicht, wie lieblich ist die federführende Hand, obwohl das manchmal auch wichtig ist. Aber nein, auch nicht, wie lieblich ist die Traktate in den Briefkasten steckenden Hand oder steckende Hand, obwohl ich auch dafür bin. Aber wenn wir nur das tun und wir nicht verkündigen, nicht reden, dann haben wir etwas verfehlt. Wir wollen ja nicht unser Gewissen irgendwie beschwichtigen, dadurch, dass wir so und so viele Traktate ausgehändigt haben, die größtenteils nicht gelesen werden. Aber das ist auch okay. Das ist die Entscheidung der Menschen. Aber nein, die Füße derer sind lieblich, die verkündigen. Und was wird verkündigt? Frieden, Gutes, Evangelium und die Verkündigung. Alles hier. Es ist interessant, das wäre vielleicht eine Studie für sich. Frieden. Wir verkündigen Frieden. Frieden mit Gott. Und auch den Frieden, den man bekommt, wenn man auch keinen Groll mehr hat gegen seinen Nächsten. Gutes und so weiter. Aber, und jetzt möchte ich schnell rübergehen zu dem 17. Vers, und damit werde ich die Botschaft auch beenden. Es heißt demnach. Also jetzt sehen wir eine logische Zusammenfassung in Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und kommt die Verkündigung durch Gottes Wort. Ich möchte nur kurz die Folgen aus dieser zwei demnachs hervorheben. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Brüder und Schwestern, deshalb muss es Verkündiger geben. Und was will Gott? Natürlich gibt es Begabte Es gibt Auserkorene, ausgesendete, offizielle Verkündiger, aber Gott möchte auch, dass ihr euch daran beteiligt. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Deshalb muss es Verkündiger geben. Verkündigen wir oder sagen wir, das macht der andere? Und deshalb muss es Aussendende geben. Sind wir und werden wir eine aussendende Gemeinde sein, die Verkündiger aussendet? Wollen wir sein. Aber das passiert nicht, ohne dass es geplant wird. Wir sollten auch dafür beten. Der Herr Jesus sagte, betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter entsende auf sein Feld, in seine Ernte. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und deshalb brauchen wir Verkündiger und Aussender. Und dann kommt die Verkündigung durch Gottes Wort. Das bedeutet, dazu müsste es ein eingegebenes Wort geben. Und übrigens gibt es das auch. Gott hat uns schon sein Wort gegeben. Und nur nebenbei gemerkt, wenn ihr schon Traktate verteilt, bitte stellt sicher, dass Gottes Wort dabei ist. Und hoffentlich nicht wenig davon. Wenn ein Traktat nur einen einzigen Vers hat, oder vielleicht zwei oder drei, das ist wenig. Nun, Gott kann diese Worte gebrauchen. Und manchmal ist man schier überwältigt von der Länge der Traktate. Das sieht aus wie ein, oh, ich vergesse, wie die heißen, aber diese Bilder, die wie ein Akkordeon aussehen. Und dann fängt man nicht einmal an, weil es einfach zu viel ist. Und man nicht überzeugt ist, dass es Bedarf gibt, überhaupt so viel Zeit darin zu investieren. Aber das, was ich an solchen Schriften schön finde, ist, da fehlt das Wort Gottes nicht. Und wisst ihr, Menschen, die wirklich Not haben in ihrer Seele, wären vielleicht bereit, eine längere Schrift zu lesen. Und wenn, dann wollen sie Gottes Wort haben. Gott hat uns sein Wort gegeben, eingegeben, unfehlbar. Es ist nicht aus der Laune der Menschen, es ist nicht etwas durch den Willen eines Menschen hervorgebrachtes, sondern Gott hat uns sein Wort schwarz auf weiß gegeben und dafür muss es auch gesprochen werden. Bitte lenkt die Aufmerksamkeit der Menschen darauf, dass diese Ideen, die du ihnen mitteilst, Wort Gottes sind. Nicht einfach irgendeine Idee aus deinem Kopf. Die werden das vielleicht schön finden. Aber wisst ihr, der Grund, warum das, was wir sagen, besser ist, ist, weil es von Gott kommt. Deshalb sagt, in der Bibel steht, darf ich dir etwas aus der Bibel, aus Gottes Wort, der Bibel, mitteilen? Das hat dann Autorität. Dann wissen sie, wen sie ablehnen, ob dich oder Gott. Sie machen sich auch verantwortlich dafür. Wenn es nur eine Meinung der Menschen wäre, ist es keine Schuld. Jeder hat seine Meinung. Wenn du aber sagst, das ist Gottes Wort, nun vielleicht sind sie davon nicht überzeugt, aber wenn sie dann in ihrem Herzen einen Stich spüren oder der Geist zeugt in ihnen, das ist richtig, was er sagt, und sie erfahren die Kraft, die nicht aus Plato oder was weiß ich, Aristoteles oder sonst jemandem kommt, dann wissen sie warum. Ah, das ist, weil das von Gott ist. Was bist du? Wo bist du in diesem Geschehen? Bist du ein Aussehender, ein Aussendender, eine Aussendende? Bist du ein Verkündiger? Oder bist du ein Hörender dieser Botschaft und noch kein Gläubiger? Wir wollen gerne von dem Bereich der Hörenden über in den Bereich der Glaubenden hinüber. Und dann, wenn du glaubst, gehst du dann über zu denen, die die Anbeter sind. Du rufst den Namen Jesu an. Gottes Wort wird verkündigt und geglaubt.